I just got scared. I've been locked up for so long, and I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all knew the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message call again.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Es ist Astra Colada Zeit, die WG-Edition. Wir sitzen nicht in der Astra-Stube, sondern wir sitzen bei mir zu Hause in der Bahnfüllerstube. Sage ich mal lieber nicht die Öffentlichkeit.
Bei Matratzen-Concord.
Klingeln Sie mit dem vierten Stock. Wir freuen uns über alles. Und der Daniel, der ist ja noch unterwegs. Der ist heute bei Edo Saya auf Tour. Und ich bin ganz alleine und hab mir gedacht, ich hole mir einen kongenialen Mitbewohner als Partner, als Redepartner mit dazu, um so ein kleines, gemütliches Stelldichein zu haben hier bei uns in der Küche. Es ist Folge 156. Es ist der 16.03.2023. Und wie gesagt, Daniel Hüttmann, der ist ganz gemütlich jetzt gerade wahrscheinlich in Frankfurt und mischt sich da unter die ganzen New Wave Hip Hop Kids.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und ihr seid da draußen und wundert euch wahrscheinlich, warum jetzt der Ton so fantastisch ist. Es liegt einfach daran, dass jetzt keine Bahn fährt und kein Elektrosmog die Aufnahmen stören.
Hat man das sonst immer bei euch? Ich hab ein paar Folgen erst gehört.
Ja, oft.
Aber es fällt schon auf, wenn das so direkt an der Kreuzung ist.
Oh, das fällt richtig auf jeden Fall. Es gibt immer ständig Sirenen, es gibt ständig irgendeine Bahn, die halt rüberfährt. Und man hat den ganzen Elektrosmog zwischendurch. Wir haben auch Situationen, wo vor allen Dingen Gitarristen echt Probleme haben, dort einen vernünftigen Sound rauszubekommen. Und es manchmal sogar ist, dass sie über ihre Gitarre teilweise halt Polizeifunk abhören können. Also das ist schon was anderes hier gerade. Ich wundere mich halt gerade selber, ich muss gar nicht so schreien, deshalb habe ich vielleicht auch so einen relativ erotischen Klang. Ja, Lasse Hemsing ist so gesehen heute mein kongenialer Partner. Ich weiß nicht, ob wir dich überhaupt schon vorgestellt haben. Lasse ist ein Teil der Hamburger Musikszene, aber jetzt nicht ganz so Rock'n'Roll, sondern er nippt an seinem Glas Wein und möchte jetzt natürlich erzählen, was er eigentlich tut. Er ist Pianist. Man sollte ihn nicht als Keyboarder bezeichnen.
Ah doch, mit der Bezeichnung kann ich mittlerweile, da hab ich lange gebraucht, um mich damit fein zu fühlen.
Abzufinden.
Ja, abzufinden. Ist eine ganz andere Schublade.
Ich dachte, wenn man einen als Keyboarder bezeichnet, dann ist das so.
Ist das so Alleinunterhalter?
Ja, oder wenn man halt zu einer Friseurin, Friseuse sagt.
Ah, okay. Aber ich finde, es geht. Ich sage auch immer ganz gerne, ich mache alles, was Tasten hat. Ich weiß auch nicht, ob damit einem geholfen ist, aber ja, tatsächlich. Ich würde mich auch eher als Pianist bezeichnen, das ist ein schönere Wort einfach.
Du bist aber kein Hamburger.
Nur Speckgürtel, ne? Also Schleswig-Holstein, Nähe Bagdeheide, die Ecke. Das ist so eine halbe Stunde mit der Bahn Richtung Lübeck.
Da ist man ziemlich alleine für sich auf dem Dorf, oder?
Da ist man, ja, Bagdeheide ist so, da, also da habe ich Abi gemacht und ich komme dann noch von einem kleineren Dorf. Ja, aber am Anfang war Bagdeheide spannend und aufregend und dann hat man das mit der Bahnverbindung verstanden und dann war Hamburg spannend und aufregend, als man irgendwie auf Konzerte gegangen ist als Jugendlicher oder so.
Hast du hier eine Ausbildung gemacht?
Ja, genau. Ich bin nach dem Abi, ja, erst im Bundesfreiwilligendienst und dann bin ich an die Hamburg School of Music gegangen und habe mich da als Berufsmusiker ausbilden lassen mit Hauptfach Klavier.
Man kann sich als Berufsmusiker ausbilden lassen?
Ja, staatlich anerkannt.
Ist es ein Jahr oder wie lange?
Zwei Jahre.
Zwei Jahre?
Ja.
Und was bringt dir denn diese Ausbildung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, man lernt schon eine Menge. Also verschiedene von Theorie bis Praxis ist alles mit dabei. Es ist sehr praxisnah orientiert, die ganzen Kurse. Man spielt sehr viel, man macht natürlich irgendwie sehr, sehr viele Bekanntschaften, die ich auch heute noch pflege, die man alle dort kennengelernt hat. Und das ist so ein kleiner Einstieg. Die Wege sind dann von vielen Bekannten und Kollegen, die man da kennengelernt hat, die sind ganz unterschiedlicher Art weitergegangen. Einige unterrichten, andere spielen Musicals, andere spielen Indie-Bands oder sowas. Aber man sieht sich, hat sich immer noch so gegenseitig auf dem Radar in und um Hamburg tatsächlich.
Das finde ich witzig, weil ich als Musiker aus so einer ganz anderen Ebene da reingerutscht bin. Ich würde mich halt auch als Musiker bezeichnen, aber ich habe niemals darüber nachgedacht, noch meine Ausbildung zu machen als Berufsmusiker. Deshalb wirkt es so erstmal so fern von mir und hat überhaupt gar nicht, ich habe das überhaupt gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass man sich als Berufsmusiker ausbilden kann. Entweder kannst du spielen oder nicht.
Ja.
Aber oder verlangt man es halt auch, wenn man jetzt in, nicht Oper will ich nicht sagen, aber wenn man jetzt in einem Orchester oder was spielt, wird da schon drauf geguckt, na, wo hat er denn seine Ausbildung gemacht?
Oh, mit Sicherheit. Also bei uns, die Hamburg School of Music ist eher so von Jazz bis Pop, Rock, würde ich sagen. Auch nicht so super streng, was jetzt diese Reputation und Ruf und sowas angeht und wer kommt woher oder sowas. Ich glaube, das ist in der Klassikbranche im Orchester so, wer hat wann bei Jugend musiziert, mitgemacht oder bei welchen Lehrer, Lehrerinnen irgendwie Unterricht gehabt oder sowas. Da passiert noch viel, viel mehr mit Vitamin B, glaube ich. Und dass da auf den Lebenslauf geguckt wird.
Ist das so eine Ausbildung, wo man dafür bezahlt?
Mhm. Ja.
Was latzt man da so für einen Monat für ab?
Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, weil mir das meine Eltern dankenswerterweise finanziert haben. Dafür musste ich. Das ist das Einzige, was sie mir nach dem Abi finanziert haben. Den Rest habe ich komplett selber gemacht seitdem. Auch Miete bezahlt. Und also sie haben mir im Prinzip diese Ausbildung ermöglicht.
Ja.
Und ich glaube, das waren irgendwas zwischen 400 und 500 Euro im Monat.
Ja, das ist teuer, oder?
Ja.
Also im Prinzip
genau. 2 Jahre, ich glaube 10.000.
Ja.
Das kommt hin.
Ich habe ja auch nochmal eine Ausbildung gemacht als staatlich anerkannter Privatschüler. Und da hat es im Monat auch 450 Euro gekostet. Aber ich hab Glück gehabt, weil es war elternunabhängiges BAföG. Konnte gefördert, deshalb weil es staatlich anerkannt gewesen ist. Ja. Aber trotzdem, das war so, oh, Hamburg, 450 Euro im Monat.
Ja.
Und diese Kombination miteinander. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe.
Ich habe auch das erste Jahr BAföG bekommen und dann das zweite nicht mehr, weil mein Bruder dann anscheinend fertig war mit dem Studium und das scheint ein Faktor zu sein, was die Geschwister machen. Ja, aber es war eine coole Zeit. Also vielleicht habe ich ein bisschen zu früh gemacht, so mit Anfang 20 war ich eigentlich froh, direkt aus der Schule raus zu sein und hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf irgendwas zu lernen. Ich glaube, jetzt würde ich da nochmal anders rangehen tatsächlich, mit ein bisschen mehr Geduld und Weitsicht.
Was heißt, du würdest anders rangehen?
Ich habe die ganze Zeit nur gesoffen.
Schon? Nee, ich war halt teilweise, also selbstkritisch muss ich das mir selber ankreiden, dass ich ein bisschen faul war, glaube ich. Also ich habe das gar nicht so richtig als Privileg und als Chance wahrgenommen in dem Moment, sondern das komplett als selbstverständlich und normal angesehen, da jetzt zu sein und jeden Tag Musik machen zu können und was zu lernen und sich auszutauschen. Und im Nachhinein hätte ich das gerne noch anders und vielfältiger irgendwie genutzt und mich noch mehr gebildet sozusagen und noch mehr weiterentwickelt, als ich es ohnehin irgendwie, wahrscheinlich irgendwie ja doch getan habe.
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du jetzt nicht sofort nach dem Abi angekommen bist und meinst, so, ja, okay, alles klar, ich studiere jetzt Jura oder Psychologie oder ich mache jetzt eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker oder als Tischler, sondern ich gehe jetzt auf eine staatlich anerkannte Musikschule?
Die haben mich direkt unterstützt und fanden die Idee cool.
Ja?
Ja, unmittelbar. Die haben, also es hat sich quasi ja schon so angedeutet, ich habe die School, also die Hamburg School of Music, schon mal in so einer Sommerakademie kennengelernt, 3 Wochen so einen Kurs gemacht in den Sommerferien und hat man so Einblicke bekommen, wie das sein kann als Musiker, wenn man irgendwie mit den DozentInnen schnackt und sich austauscht, auch wenn es nur 3 Wochen ist und irgendwie man noch Schüler ist. Aber irgendwie hat mich das schwer beeindruckt und deswegen habe ich, glaube ich, meine Eltern auch seitdem, das war schon in der Oberstufe, so ein bisschen dahin geführt, irgendwie ist das mit der Musik und irgendwie kreativ sein doch, fühle ich mich am wohlsten und ich würde es gerne ausprobieren. Und wenn ich dann nach 5 Jahren sage, ja, war ein Versuch wert, ich will doch nochmal was anderes machen, dann ist das auch okay. Und die meinen auch, wenn das ist dein Ding, so, mach das, probier das aus. Du hast irgendwie Talent und kannst vielleicht was daraus machen und wir unterstützen dich dabei. Also mega cool, ja.
Und wie ist das nach der School gewesen, als du deine Ausbildung beendet hast? Kann man damit Auszeichnung bestehen? Kriegt man dann halt auch irgendwie so ein Wisch, wo drauf steht, ja, weiß genau, ich nicht, Piano 1 plus, Gitarre 3?
Man hat so einen Wisch bekommen mit Noten und Brief und Siegel sozusagen.
Ja.
Ja, wie ist es danach? Also man hat Hoffnung und Erwartung gleichzeitig. So, man denkt, man kommt so fertig von so einer Schule und haha, jetzt passiert das große Ding. Aber unterschätzt so ein bisschen, was da so für dann noch tatsächlich kommende Arbeit hintersteckt, ne?
Also, was ist denn die tatsächlich kommende Arbeit?
Naja, diese Kontakte, die man da knüpft und darüber hinaus, die man knüpfen muss, irgendwie zu pflegen und sich weiter, ja, nicht auf Jobs bewerben, aber sich so ein bisschen zeigen, damit man irgendwie für Jobs in Betracht gezogen.
Was war denn der erste Job, den du bekommen hast, nachdem du den Abschluss gemacht hast?
Das waren erstmal Unterrichtsjobs.
Also ist das so, dass man sich auch gleich irgendwie...
Das war das, was ich eh schon die ganze Zeit parallel gemacht habe, um mir irgendwie Miete und Essen finanzieren zu können. Also unterrichtet sowieso. Und ich mache das auch gerne. Das auch gerade während Corona hat einem das so ein bisschen an den Arsch gerettet, weil man sonst irgendwie keine Einkünfte hatte. Aber nee, so ein paar Sachen haben sich aus der School heraus ergeben mit Singer-Songwritern. Hier Max beispielsweise, Max Freigeist, den ich auch daher kannte. Leo war eine Sängerin, wo ich ab und zu mal ein bisschen ausgeholfen und gesubbt habe. Verschiedene Sachen, alles aber in und um Hamburg meistens.
Und wie war es für dich selber, du als Künstler oder als Pianist? Hattest du nicht das Bedürfnis, einmal zu sagen, okay, jetzt bin ich halt raus, jetzt nehme ich eine Platte auf? Also bei mir ist es halt einfach irgendwann so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Musiker oder ich spiele in einer Band. Ich habe das Gefühl, dass ich mindestens alle 2 Jahre ins Studio muss, um Songs aufzunehmen und sie zu veröffentlichen.
Ja.
Du hast noch gar keine Platte veröffentlicht.
Nee, ich habe erst letztes Jahr das so richtig, so halbwegs damit angefangen.
Wohlgemerkt 8 Jahre, nachdem du mit der Schule aufgehört hast.
Ja. Ja, genau. Also ja, als Pianist, ich verallgemeine jetzt die ganze Zeit, wenn ich sowas sage, aber mir ging es zumindest so, wenn ich mich ransetze beispielsweise, ich hatte immer so ein Ritual, dass ich mich abends ans Klavier setze und einfach gespielt habe und das so ein bisschen als abendlicher Ausklang nach der Arbeit oder nach einem anstrengenden Tag. Und klar kommen da manche Ideen zustande, man improvisiert so ein bisschen rum und diese Ideen werden dann zu Songideen und irgendwann nimmt man die auch auf, aber ich hatte nie so, ich habe immer Songs gesammelt und Ideen gesammelt, alle in meinem Kopf und irgendwann auch aufgenommen. Und das hat gedauert, bis ich so diesen Gedanken hatte, ich könnte ja eigentlich auch was solo einfach machen. Das hat bei mir echt lang gedauert und erst während Corona so ein bisschen, ja okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt suche ich mir mal jemanden, mit dem ich das vernünftig produzieren und irgendwie veröffentlichen kann, und habe letztes Jahr erst damit angefangen, Solo-Sachen zu veröffentlichen. Aber doch, dieser Impuls ist da, irgendwie, klar, man möchte sich auch irgendwie selber individuell kreativ ausdrücken und kreativen Output schaffen. Aber es war nie so mein Fokus, mein erster. Also ich habe mich immer so als, ich begleite und ich spiele in Bands und spiel so ein bisschen mit.
Der Begriff hört sich halt gemein an, aber man ist so ein bisschen Dienstleister.
Ja, total.
Oder dienstleistende Person.
Ja.
Oder reicht dir das auch in der Form vollkommen aus?
Für diverse Jobs reicht mir das komplett. Also zum Beispiel spiele ich viel mit einem Jazz-Trio, was wir schon vor ein paar Jahren gegründet haben.
Erklär das mal kurz, Jazz-Trio.
Genau, Jazz-Trio. Ich spiele Klavier, wir haben einen Kontrabassisten dabei und einen Trommler. Also ganz klassische Trio-Besetzung. Und also New Jazz Avenue heißen wir. Und haben vor ein paar Jahren schon, also es ist wirklich 5, 6 Jahre her, angefangen, uns genau auf diese Dienstleistung so ein bisschen zu fokussieren. Weil man da tatsächlich ganz gutes Geld verdienen kann und es Spaß macht. Dienstleistungen im Sinne von Hochzeiten spielen, Eröffnungen spielen, diverse Firmen-Events spielen, Geburtstage spielen, wo Leute halt irgendwie Lust haben, dass man irgendwie ein cooles Jazz-Trio, was jung und dynamisch daherkommt und sich auch noch und sich auch noch entsprechend kleidet, irgendwie einen Anzug und Sneakers dazu anhat. Das kommt ja immer ganz wild daher. Also ein Jazz-Trio, was ich besser verkaufen als spielen kann tatsächlich. Genau, diese Dienstleistungsjob machen unfassbar viel Spaß auch. Das ist überhaupt kein Problem für mich, das auch als Dienstleistung zu sehen. Und als Pianist, wenn ich irgendwie KünstlerInnen begleite auf der Bühne, man hat da auch immer so seine kreativen Momente, aber ich mag das ganz gerne so ein bisschen. Ich habe mich auch schwer getan, am Anfang immer mit der Vorstellung, komplett alleine auf einer Bühne zu sein.
Warum?
Also klassisch ist dieses All Eyes on Me, irgendwie Scheinwerfer und man fühlt sich irgendwie nackt und so ein bisschen ausgeliefert. Ich weiß noch nicht. Das hat vielleicht so ein bisschen gedauert. Ich habe mich immer wohler mit jemand anderem noch an meiner Seite gefühlt. Sei es eine Sängerin oder Sänger oder irgendwie sogar mehr Musiker.
Was dir sozusagen die Entlastung gibt,
schon
frei zu spielen, frei zu trinken, keine Verantwortung zu haben.
Man verteilt das so ein bisschen auf zwei Schulterpaare oder auf drei. Und das war am Anfang, fand ich das immer ein bisschen, habe ich mich da ein bisschen wohler gefühlt in meiner Komfortzone irgendwie. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich einfach kein klassischer Pianist bin im wirklich klassischen Sinne. Also ich habe ja nie Bach irgendwo gespielt oder Beethoven. Also klar, das mache ich für mich, wenn ich Kopfhörer auf habe, aber ich würde mich nirgendwo auf eine Bühne
Lasse stellen. Lasse Hemsing spielt in der Leishalle.
Never.
Beethovens Dritte?
Ich hoffe nicht, dass das passieren wird.
Warum nicht?
Weil ich es nicht könnte, glaube ich. Ich bräuchte lange, um mich da vorzubereiten, um mich da reinzufuchsen und das dann irgendwie auf Bühne zu bringen, erfordert echt viel Druck und Können. Und ich glaube nicht, dass ich dieser klassisch ausgebildete Musiker bin, der das kann.
Hältst du dich denn für einen guten Pianisten?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Doch. Doch, für das, was ich mache, ist super. Also ich weiß genau, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann.
So und was kannst du nicht?
Genau das. Also mich solo auf eine Bühne setzen und Beethoven spielen. Also ich spiele total gerne Beethoven oder Schubert oder was nicht alles, aber ich würde niemals dafür Geld verlangen.
Und was kannst du gut?
Ich glaube, ich kann diese Dienstleisterjobs gut, ich kann gut in Bands. In Bands funktioniere ich super gut. Ich weiß genau, wo ich da meine Spots finde, wo gut was Pianistisches reinpasst. Ich kann ganz gut mit Sounds arbeiten mittlerweile. Deswegen passt dieser Keyboarder-Begriff vielleicht auch ganz gut, weil das hat auch ein bisschen gedauert, mich da so ein bisschen in Synthesizer und andere Klänge hereinzufuchsen als Klavier und E-Piano und Orgel, sage ich jetzt mal. Doch, das funktioniert. Also Gospelchöre, Singer-Songwriter, Rockbands, sowas mag ich.
Und was kotzt dich denn an diesen ganzen Dienstleister-Jobs? Kannst du verstehen, dass wenn manche Menschen eigentlich nur Dienstleister werden, dass sie dann auch, wahnsinnig will ich nicht sagen, ich kenne ganz viele Leute, die richtig wahnsinnig geworden sind. Die waren nur Dienstleister. Es gibt auch so einen ekelhaften Begriff, Söldner. Das ist ja noch nicht hat geil. So ein Gitarrist mal zu mir gesagt, bitte tu mir einen Gefallen, kannst sagen, was du willst, aber nenn mich niemals Söldner.
Oha, was, Niklas?
Nee. Nee, das habe ich ihm halt auch nicht genannt, das war so im Vorwege. Ja. So, bei mir geht vieles, aber bitte nennt mich nicht Söldner.
Ich könnte halt verstehen, dass bei diesen Dienstleistungen, sei es auf Hochzeiten oder sowas, da steht halt nicht die Musik im Fokus. Das heißt, man wird irgendwie in eine Ecke gestellt, sieht gut aus und erzeugt wunderschöne Klänge, die den Nachmittag irgendwie zu Kaffee und Kuchen untermalen. Wird auch gerne Teelöffel-Jazz genannt. aber
das ist übrigens ein sehr, 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 sehr guter Name für die Folge.
Gerne. Teelöffel-Jazz.
Teelöffel-Jazz.
Aber Leute, die halt darauf pochen, oh, ich spiele das heftigste Solo und mir sollen alle zuhören unbedingt, weil ich verausgabe mich hier gerade kreativ und gehe an mein Limit, dafür ist es halt nicht gedacht. Oder die werden enttäuscht sein, für die wird es mega anstrengend sein und das wird die wahrscheinlich nerven und ankotzen, weil die hören ab und zu Leute zu, wenn sie denken so an ihrem Gläschen Prosecco nippen und denken so, ah, cooler Song, kenne ich, ja cool, wo waren wir stehen geblieben? Und sich dann weiter unterhalten. Und dafür ist es super. Also das funktioniert auch gut, aber als Musiker muss man damit umgehen können.
Da schmeißt man auf jeden Fall nicht das Klavier zu und sagt dann ganz laut, ich habe noch...
Ihr Ignoranten!
Ich habe Bach in der Leichshalle gespielt.
Schmeißt sich so den Schal nach hinten. kotzt mich an.
Euer ignorantes Verhalten kotzt mich an.
Ihr könnt die Kunst gar nicht schätzen.
Dafür
ist es nicht gedacht.
Dafür ist es nicht gedacht. Okay, alles klar. Wann bist du überhaupt zum Klavier gekommen? Hast du so eine Heimorgel gehabt? Hat man dir so ein Casio-Keyboard in die Hand gedrückt, irgendwie mit 4 Jahren? Und Oma hat dann gesagt, komm, spiel mal ein bisschen drauf?
Nee. Das war zur Einschulung, als ich 6 war. Meine Eltern haben einfach ganz klassisch gesagt, cool, der Junge spielt Fußball. Das ist schon mal gut. Für sportlichen Ausgleich, vielleicht haben wir noch irgendeinen kreativen Ausgleich, so den wir irgendwie in seine Freizeit mit reinpacken können und dann so ein bisschen gebrainstormt, was man so machen kann. Und irgendein Kumpel aus der Familie, ein Freund, meinte dann, hier, Keyboard und so, mach das doch mal. Ich so, ja, klar, mache ich, ist kein Problem. Und dann halt klassisch mit Keyboard wirklich angefangen, also mit wirklich Keyboard angefangen.
Und dann mit wie vielen Jahren?
Mit 6.
Mit 6?
Ja.
Richtig musikalische Früherziehung.
Genau, das stimmt, das war sogar auch noch auf dem Programm vor der Einschulung. Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Was für die musikalische Früherziehung?
Ja, genau, genau.
Hab mir ein paar Klangstöcke in die Hand gegeben und dann die ganze Zeit auf irgendwas rumgehauen.
Glocken spielen und sowas, ja, ja. Und das hat in meiner Kirche stattgefunden, meine ich, irgendein Raum in der Kirche. Ja, da waren meine Eltern immer sehr hinterher, dass sowas noch stattfindet. Und bei meinen Geschwistern auch, bei meinem Bruder hat so semi geklappt, der hat irgendwann aufgehört, Gitarre zu spielen, als es zu uncool war. Weiß ich auch nicht.
Gitarre war doch niemals uncool.
Meine Schwester hat diverse Blasinstrumente ausprobiert, Klarinette und Posaune beispielsweise. Ja, irgendwie, und bei mir ist am meisten hängen geblieben dann im Endeffekt.
Bist du manchmal stolz darauf, dass du noch am Ball geblieben bist und sagst so geil, dass ich das durchgezogen habe von 6 bis jetzt und damit mein Geld verdiene?
Ja, absolut. Insgesamt kann man da, glaube ich, schon stolz drauf sein. Also, weil ich sehe das ja auch oft, wenn ich unterrichte und Schülerinnen und Schüler diversen Alters habe vor mir. Es gibt immer diesen kritischen Punkt so in der Pubertät, wo andere Prioritäten in den Vordergrund rücken und andere Hobbys dann eher so an den Seitenrand. Wenn man diese kritische Phase überlebt hat, dann überstanden hat, dann geht's eigentlich. Also dann kommen auch viele mit 18 wieder, ach ja, stimmt, und das ist ja super cool und das habe ich jetzt erst verstanden und das macht total Spaß und ja, doch, das ist spannend zu sehen. Das fängt auch früher an, also schon mit 11, 12 oder sowas oder 13, ja. Doch, wenn man das überstanden hat, dann geht's eigentlich. Das ist wirklich kritisch.
Ja, ich weiß. Wenn die Kläger.
Was war dir?
Ja, die Kläger.
Du hast keine Wahl.
Ich hatte keine Wahl. Die Kläger hat gesagt, das sieht scheiße aus.
Die
Kläger hat gesagt, nee, ich habe Tenoren früher gespielt. Das sah halt wirklich scheiße aus. Das war, ist so eine, Tenoren ist so ein bisschen Tuba in ganz klein. Und ich freue mich jetzt darüber, dass meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben haben, das auch relativ früh zu machen, weil ich glaube, es hat einfach dazu beigetragen, dass sich meine Stimme so verändert hat, wie sie sich jetzt anhört. Natürlich, also ich habe früher noch nicht geraucht und noch nicht so viel Alkohol getrunken, aber ich glaube, ein Teil davon liegt einfach daran, dass ich damals das gemacht habe, aber glaube ich auch zur Pubertät, zur kritischen Phase habe ich das dann gequittet, weil es halt nicht cool gewesen ist, durch die Schule zu laufen mit einem Tenorhorn und dann in jede Klasse reinzukommen und dann irgendwelche Weihnachtslieder zu spielen. Ab der 9. Klasse.
Das heißt, du hattest auch aus deiner Clique keine andere Person sozusagen, die Ähnliches erlebt oder durchgemacht hat?
Das nee, gar hart, nicht. Aber nein, aber wenn ich jetzt zurückdenke und dann glaube ich, oder dann schätze ich halt einfach aus meiner Zeit damals, als ich angefangen habe, Musik zu machen, kenne ich niemanden, der noch in meinem Alter ist und so sehr noch Musik fühlt oder Musik macht oder in einer Band spielt oder sich als Musikerin bezeichnet. Also niemanden 3 Jahre unter mir oder die 3 Jahre über mir. So die einzige Person, die ich noch kenne, die Musik macht, ist Danny Steinmeier, der bei Byte FM halt noch jetzt gerade Radio macht. Der war auch schon mal bei uns zu Gast. Und er spielt halt noch so bei Schatten. Und Schatten, Schatten ist ein Zusammenschluss aus Findus. Und Findus war ja auch schon mal auf einem sehr hohen, semi-professionellen Level. Und jetzt machen sie halt Schatten. Und Schatten ist ja auch eigentlich im Prinzip nur noch, also Kegelclub-Band will ich halt nicht sagen, aber die gehen ein paar Mal auf Tour, nehmen halt auch noch irgendwie Alben auf, aber alle so, ey, wir haben Family und wir machen so weit, wie wir Bock haben. Aber niemand ist halt so in diesem Modus, komm, wir machen das größer, wir wollen damit Geld verdienen. Das hat, glaube ich, keiner. So, nur die Clique hat einfach nur dafür gesorgt damals, dass ich mit dem Tenorhorn aufgehört habe zu spielen und dann mit der Gitarre angefangen habe. Weil es einfach ein cooleres Instrument gewesen ist. Der Großteil der Menschen, mit denen ich damals halt auch abhing, waren irgendwie dann Fußballer und hingen dann halt am Wochenende ab und haben Cola Korn getrunken und Cola Carolus und irgendwann vielleicht für 2, 3 Abende oder für einen Sommer war das ganz lustig, aber ich habe mich da halt niemals dazugehörig gefühlt. Ich hatte nur eine Person, die halt auch Gitarre gespielt hat und wir haben damals diesen großen Traum gehabt. Wir gründen eine Band und die hieß Sons of Fate. Sons of Fate und haben dann so Metallica-Riffs vor uns hingedüdelt. Und die Person hat damals irgendwie, glaube ich, noch vielleicht bis 24, 25 noch Mucke gemacht und hat aufgehört. Und ich bin, glaube ich, die einzige Person so aus dem Kreis, von der ich noch weiß, dass sie halt Musik macht. Wenn halt noch andere Leute, die das vielleicht auch hören, sagen, ich habe es noch weitergemacht, sage ich auch, cool, zeig mir deine Platte. Woran arbeitest du halt gerade?
Genau, ja, so ab 16, wenn man dann nach links und rechts guckt, was machen die anderen eigentlich, und dann anfängt, in irgendwelchen Kellern irgendwelche Bands zu gründen, dann wird es auch schon wieder cool. Also, das war bei mir auch so, als man dann angefangen hat, Schülerbands oder mit Mitschülern so aus der Klasse, sich immer mehr über Musik auszutauschen oder sich dann am Wochenende mal zu treffen und einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Dieser Austausch und dieses Miteinander Musik machen ist halt auch noch ein entscheidender Faktor, genau in dieser Phase, so um irgendwie am Ball zu bleiben.
Voll. Ja. Man ist auf einmal auch eine Clique. Ja, so, du hast halt irgendwie 3-4 MitmusikerInnen, die mit dir Mucke machen und man ist halt so eine Gang und macht was Besonderes. Und gerade in der Zeit damals irgendwie, wann war das bei mir, so um 2000 herum, wo das Internet noch so in den Kinderfüßen, wenn gar nicht mal, also die Embryoform angenommen hat, so gab es ja auch nur die Möglichkeiten, sich auszutauschen, halt über, wenn du richtig cool bist, eine Website mit Flash.
MySpace. Nix,
viel später. Viel später. MySpace ist, glaube ich, 2004, 2005 oder so. Aber wir waren richtig stolz darauf, dass wir früher eine Internetseite hatten mit einem Gästebuch. Und im Gästebuch war immer richtig was los. Ja. Kommunikation übers Gästebuch und so. Und das war schon richtig groß damals, für uns. Aber alles andere lief auf den Dorffesten, auf den Stadtfesten dann so ab.
Ja.
Hey, hier, das ist doch Hauke, der spielt doch in der und der Band mit und so. Und da hat man sich schon irgendwie besonders gefühlt.
Ja, aus den Stadtfesten funktioniert das. Und dann macht man diesen Schritt nach Hamburg.
Und dann kommt der große Schritt nach Hamburg. Oder nach Berlin. Oder nach Leipzig. Aber ich weiß mich noch, wie ich früher gesagt habe, ich möchte gerne irgendwann im Schlachthof in Stade spielen. Und dann kann ich auch aufhören mit der Musik. Ich glaube, irgendwann musst du halt auch sagen, ich muss weitermachen. Sonst hat das ja überhaupt gar keinen Sinn. Warum habe ich das die letzten 20 Jahre gemacht? Um jetzt damit aufzuhören und zu sagen, ja, war eine schöne Zeit und baue mir dann so ein Altar irgendwo in die Wohnung mit all den schönsten Bildern und mit den besten Platten und sage halt einfach so, das war es jetzt. Wofür hast du denn das gemacht? Ja. Das ist total bescheuert. Ja, für die gute Zeit. Bist ja auch nicht so Kfz-Mechaniker und quittest dann den Job und stellst dir halt so ein Auto hin als Erinnerung und
goldenen Schraubenschlüssel
in die
Vitrine.
Den goldenen Schraubenschlüssel in die Vitrine und fängst
500.000 verkaufte Exemplare.
Ja. Ja, das finde ich ja super Quatsch. Also auch davon kenne ich ein paar Menschen, die halt diese Altare bei sich zu Hause stehen haben aus ihrer goldenen Jugendzeit, wo halt noch ihre große, wo noch ihre Gitarre drin steht und dann sind da ein paar Bilder von den größten Gigs, die sie dann haben und dann kommt man dann vorbei und dann wird dann da halt darüber sinniert, wie schön das doch früher einmal gewesen ist und auch das ist so eine Zeit, also ich finde halt auch gerade im Bandkollektiv kann man immer darüber sprechen, weißt du noch damals, was da passiert ist, weißt du noch hier so, aber ich finde immer gut, wenn man trotzdem weiter am Ball bleibt und neue Erinnerungen entstehen lässt, anstatt dass man immer wieder, wenn man sich dann wieder sieht, die gleichen Geschichten von früher hört und man dann auch einmal merkt, oh Mann, krass, du drehst dich ja voll im Kreis, bau mal lieber den Altar ab und stell eine Kinderkrippe hin. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Da kenne ich zum Glück noch keinen. Gib mir noch
einen. Na, du bist ja auch noch mega jung.
Mega jung.
Mit 29, da bist du ja noch in den Kinderschuhen.
Ich nulle dieses Jahr.
Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Du nullst dieses Jahr, aber du hast ja auch für dich jetzt entschieden, nicht nur Dienstleistungsperson zu sein, sondern du gehst ja nebenbei noch studieren. Das hast du ja auch vergessen. Wann kam denn das? Hast du für dich entschlossen, so ist jetzt, das kann jetzt auch nicht alles gewesen sein, jetzt im Dienstleistungsgewerbe der Musik.
Ja, stimmt sinngemäß leider.
Ich saß da die ganze Zeit in meiner WG auf St. Pauli und hab gewartet, bis jemand vorbeikommt und sagt, kannst du bei uns arbeiten? Kam aber keiner
während Corona, muss man dazu sagen.
Hast du in Corona angefangen zu studieren?
Ja, im Herbst 2020. Also ich habe mir das so im Sommer überlegt, habe nochmal mit meinem Vater gequatscht, weil mir irgendwie seine Meinung wichtig war in dem Zusammenhang. Und er meinte, ja klar, es ist doch perfekt jetzt. Alles ist online, also für mich mit Ende 20 Optimalfall so gesehen, weil ich habe jetzt nicht unbedingt den Zwang, wie so ein Erstsemestler da irgendwie neue Kontakte zu knüpfen oder neue Leute kennenzulernen. Also ist immer cool und nett, aber ich hatte halt irgendwie Bock, irgendwie neuen Input zu bekommen und einfach was zu tun zu haben. Und habe dann Ende 2020 nochmal ein Studium an der Uni Hamburg angefangen, und zwar systematische Musikwissenschaft nennt sich das. Da geht es nicht um Spielen, da wird man nicht staatlich anerkannt, da macht man einen Bachelor im Endeffekt.
Aber als was bist du dann? Was kannst du damit machen?
Ja,
systematischer, ich habe schon wieder vergessen, systematischer was?
Das Musikwissenschaftler.
Systematischer Musikwissenschaftler.
Ja, das sind,
das heißt, da hast du da drei Keyboards auf deinem Seziertisch und die nehmen wir dann auseinander. Und
zum Beispiel, also Physik spielt einen ganz großen Punkt. Die Wissenschaftler haben ja im Endeffekt auch die Elfi ausgerechnet und errichtet.
Haben sie richtig gut gemacht.
Haben sie richtig gut gemacht. Ist gelungen. Ja, nee, also so ein bisschen Physik leider, aber es geht auch viel um Musikpsychologie, was ich spannend finde, also wie wird Musik wahrgenommen, was hat das für Auswirkungen, wie ist sowas nachweisbar, was kann das für Einflüsse haben und. Sowas ist spannend, sowas interessiert mich. Ab und zu gibt es immer so Angebote in Richtung Musik und Wirtschaft oder Recht. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Ja, und im Prinzip mache ich das jetzt seit 3 Jahren und das zieht sich jetzt immer so mehr, weil Corona ist halt durch jetzt. Dementsprechend werden die Jobs mehr und mein Studium wieder weniger. Die Balance ist nicht mehr...
Semester hättest du machen müssen oder musst du machen, um deinen Bachelor zu bekommen?
Ich komme jetzt ins 6., das wäre eigentlich die Regelstudienzeit.
Aber du bleibst halt...
aber ich bleibe am Ball für uns. Ich berichte weiter, wie sich das verhalten wird.
Also könntest du auch schon nochmal 2 bis 3 Semester mehr machen.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ist ja auch ganz nett als Studie.
Ist ja auch ganz nett. Ja, genau. Aber das war trotzdem eine gute Sache, das zu tun und anzufangen, weil ich plötzlich was zu tun hatte und mir nicht zu Hause mir ist schon noch die Decke auf den Kopf gefallen, aber ich hatte was zu tun, war halt in unendlich vielen Zoom-Sitzungen und Veranstaltungen drin und habe Take-Home-Examen geschrieben. Hausarbeiten und so weiter. Aber ja, man bekommt irgendwie einen Input, so wenn man selber keine Chance hat. Man sitzt nur zu Hause, macht Online-Unterricht, keine irgendwie Möglichkeiten, Auftritte zu spielen. Man schreibt selber Songs oder so und nimmt was auf, aber ja, das war irgendwie ganz cool. Also eigentlich eine gute Idee und ich bin immer noch gut, dass ich das gemacht habe, finde ich.
Aber was ist das, was könnte jetzt die freie Wirtschaft zu dir sagen? Mensch, ein ausgebildeter Berufsmusiker und halt auch noch ein Musikwissenschaftler, den nutzen wir für Folgendes.
Ja, das muss ich mir noch überlegen. Da überlege ich mir noch einen fancy, coolen Namen. Falls ihr eine Idee habt, dann schreibt mir gerne.
Liebe freie Marktwirtschaft, wenn du da draußen bist.
An einen fast fertigen Musikwissenschaftler. Fast. Je nach Jobangebot beeile ich mich vielleicht auch, damit fertig zu werden und schneller meinen Bachelor zu haben. Das wollte ich eigentlich.
Hast du noch eine Perspektive für die Zukunft, um zu überlegen, was du eigentlich machen willst? Oder?
Also was mich bisher am meisten gereizt hat an diesem Studium und diesen Überlegungen in die Richtung, war eigentlich Schreiben. Also Schreiben nicht im Sinne von Songtexten schreiben, sondern tatsächlich Schreiben über Musik. Weil ich seit ich mich für Musik interessiere, lese ich über Musik, sei es in der Bravo, sei es Musikexpress später, Rolling Stone, oder sei es irgendwelche Musikbiografien von KünstlerInnen, die mich irgendwie faszinieren, oder über Musikgeschichtliches. Und ich finde es immer faszinierend, wie Leute sich über Musik ausdrücken können, teilweise. Ich mache es ja selber auch im Unterricht, ich rede sehr, sehr viel über Musik, aber Dinge zu erklären ist nochmal anders, als Dinge wirklich in geschriebenem Wort auf den Punkt zu bringen, weil man da nicht so viel labern kann. Ich laber halt total viel gerne im Unterricht. Da bin ich der Alleinunterhalter quasi, wenn ich Lehrer bin. Aber so wirklich, ja, teilweise Dinge eloquent, adäquat irgendwie auf den Punkt zu bringen, sei es eine Album-Review oder eine Konzertbesprechung oder sowas. Sowas finde ich faszinierend. Total. Ich weiß nicht, was man damit arbeiten kann, also bei einer Zeitung oder so, aber...
Ich habe gehört, Print geht auf jeden Fall. Ist die Zukunft.
Ja, genau. Also eine gute Idee wieder. Dahin geht der Weg. Nee, aber sowas finde ich spannend.
Lässt du schon eigentlich in irgendeiner Form als Musikwissenschaftler künstliche Intelligenz in irgendetwas wie einem Schreibprozess einfließen?
Nee, ich habe es jetzt das erste Mal für eine Hausarbeit benutzt, aber das war fürs Nebenfach Neue Deutsche Literatur, Literaturwissenschaften. Deutsche Sprache und Literatur, so.
Oh Gott,
ey. Da habe ich das erste Mal ChatGPT benutzt.
Ja.
Aber als Musiker noch nicht, nee.
Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, mit künstlichen Intelligenzen zu arbeiten?
Nee, noch nicht, weil als wir das einmal probiert haben, war das falsch. Wir haben doch einmal nach einer Akkordverbindung gefragt, weil
genau.
Wir Lust hatten auf Googlen.
Und das war ja eher im Sinne von ChatGPT als Assistenz zu benutzen, die in dem, ich weiß nicht, muss man ja auch wissen, der ChatGPT greift ja halt auf den Server zurück, der das Wissen bis 2021 hat.
Okay.
So, eigentlich alles, was im Netz so hier und da mal geschrieben worden ist, das ist halt dann doch relativ viel, darauf kann ChatGPT zurückgreifen auf bis 2021. Und das ist halt super interessant, weil sie auch, wenn ich nach Theatermonologen suche, frage ich halt, kennst du den Romeo-Monolog oder den Mercutio-Monolog von Shakespeare? Ja, kenne ich ihn. Kannst du ihn mir mal eben kurz zeigen? Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit den Monolog. Und das ist natürlich auch gerade, wenn es um moderne Stücke geht, super geil, weil ich sonst eigentlich immer in die Uni musste, in die Bibliothek mir rausschauen musste, wo kriege ich das denn her, weil es normal im Netz nicht, es gab es halt nicht. Gab es nirgendwo eine Seite, es sei, du hast die halt für teuer Geld bezahlt, um halt Stücke herausfiltern zu lassen. Und bei ChatGPT kann ich das einfach jetzt wie eine Assistenz halt nutzen.
Ja, und für Recherche ist super.
Für Recherche ist das halt mega geil, aber ich finde es ja auch interessant, was eigentlich, wenn man die nächsten 10 Jahre halt sieht, was künstliche Intelligenz dann irgendwann halt kann. Ich habe dir, glaube ich, auch mal erzählt, ich war bei einem Panel, wo halt gezeigt worden ist, wie jemand Klavier gespielt hat und dann das Klavier losgelassen hat und die künstliche Intelligenz in dem Programm halt anhand dessen, wie der Mensch gespielt hat, das imitiert hat, plus den Ton. Wie der Ton halt gerade vom Klavier klingt und wie er im Raum klingt. Und das war schon so wahnsinnig. Wo ich gedacht habe, wow, alles klar. Oder ich finde super interessant, wie es wohl ist, mit künstlichen Intelligenzen zu schreiben. Also auch ganze Songs zu schreiben.
Ja.
Wo ich glaube, es dauert nicht mehr lange, also nicht mehr, es dauert keine 3-4 Jahre, es Programme gibt, mit der jeder Otto-Normal-Verbraucher oder Verbraucherin einfach sagt, okay, ich habe jetzt Bock, einen Song über Äpfel, gesungen von einer Frau, die so klingt wie Adele, und dann gibst du genau das ein und dann kriegst du halt einen Apfelsong mit einer künstlichen Intelligenz, die wie Adele klingt.
Aber, warte, dann kriegst du ja nur den Text.
Nee, komplett.
Also mit Tonausgabe.
Mit so Tonausgabe. Ja. Dann kannst du vielleicht noch einklicken, ja, Metal.
Ja.
Und dann ist das irgendetwas, was die künstliche Intelligenz, worauf sie sich bezieht. Und sie bezieht sich ja sowieso jetzt schon, gerade diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die auf entweder auf Bilder zurückgreifen oder auf Musik zurückgreifen, die bedienen sich an dem, was halt gerade im Netz halt da ist. Es gibt so viele Millionen von Songs, also etwas Neues wird nicht mehr erfunden. Voll dystopisch, wenn ich das halt so sage.
Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es gab letztes Semester ein Seminarangebot für Musik und künstliche Intelligenz und ich konnte das aus Zeitgründen leider nicht belegen. Aber ich meine, dass es auch schon, es gibt doch quasi einen von künstlicher Intelligenz geschriebenen Beatles-Song. Weil Beatles einfach einen ganz großen Katalog an Musik haben natürlich und die sich im Laufe der Jahre natürlich auch geändert hat. Aber sowas gibt es, weiß ich, und es gibt von Schubert die unvollendete Symphonie.
Die vollendet worden ist von der künstlichen Intelligenz.
Was aber auch in Anführungszeichen leicht ist, weil eine Symphonie bestimmte Regeln befolgt. Du kannst ja gucken, okay, wie weit fortgeschritten ist das jetzt so im finalen Satz und wie viel käme da noch? Kommen jetzt noch ein paar Tonart-Twists? Geht's noch hierhin? Geht's noch dahin? Sowas ist eher kalkulierbar, weil eine Symphonie wirklich fast mathematisch.
Zitat Lasse Hemsig, ist gar nicht so schwer, eine Schuberts Unvollendete zu vollenden.
Richtig. Also ich glaube, ich stelle es mir leichter vor für eine Intelligenz als ein Beatles-Song.
Aber du machst dir keine Gedanken darüber und hast irgendwie Angst davor, dass solche künstlichen Intelligenzen irgendwann unsere Jobs wegnehmen.
Nee, stand jetzt nicht. weil rein theoretisch müsste dann ja, wenn so ein Song veröffentlicht wird, ein Adele-Metal-Song wird veröffentlicht, müsste ja rein theoretisch als Urheber, Urheberin, eine künstliche Intelligenz rein theoretisch ja mit angegeben werden.
Das ist rein theoretisch, das ist aber die große Frage.
Genau. Und sobald, ich glaube, meine Theorie ist, sobald so etwas mit angegeben ist, hören es die Leute weniger.
Dass es eine künstliche Intelligenz ist?
Also sobald mit im Song steht, dieser Song wurde mitgeschrieben von einer künstlichen Intelligenz, ich glaube, dann haben Leute weniger Lust, das zu hören.
Kann ich mir...
Oder gerade nicht, mehr, verdammt.
Ich überleg's ja einfach. Das ist ja so meine... Schön, dass wir darüber reden können. So ein Daniel Hüttmann würde mich auch sofort abwürgen. Schön, dass wir diese Form von Dystopie...
Ist ein Red Flag-Thema.
Ja, Selbstreflexion, Zukunftsgedanken. Okay. Mal einfach ins Blaue hineinspinnen, was sein könnte. Das sind so Red Flag-Themen. Daniel kann immer gut erzählen, was auf Netflix passiert.
Okay.
Oder in seinem Leben. Mein Gedanke ist ja eigentlich, wenn ich eine Streaming-Plattform hätte und müsste Urheberrechte bezahlen, also ich müsste dafür bezahlen, dass Künstler, die müssten ja von mir dann diese 0,000 whatever 2 Cent halt bekommen, wäre es ja geil, wenn ich halt Songs bei mir drauf hätte, die niemand zahlen müsste, weil es gar kein Urheberrecht gibt, beziehungsweise weil das Urheberrecht noch nicht geklärt ist, weil das ist immer noch die große Frage und ich weiß jetzt, ne, gefährliches Halbwissen, es ist bis jetzt auf jeden Fall noch nicht geklärt. Dann sagen wir so, der Metal-Song von Adele über Äpfel, den die künstliche Intelligenz ausgerechnet hat und sie sich bedient hat aus dem Katalog der Musik, wen gehört er jetzt? Gehört er jetzt den Leuten, wo sie sich halt dran bedient hat? Gehört er denn jetzt wie Adele oder Metallica? Oder gehört jetzt der Song
der Person, die das in Auftrag gegeben hat?
In Auftrag gegeben hat? Oder den Entwicklern und Entwicklerinnen?
Ah, okay.
Wen gehört eigentlich jetzt gerade dieser Song? Du kannst ja halt auch sagen, ja, na gut, dann hat sich die künstliche Intelligenz einfach inspirieren lassen. Mhm. Weil das machen wir ja auch. Wir gehen ja auch irgendwo hin und lassen uns von etwas inspirieren. Entweder von irgendeiner Muse, die uns dann draußen begegnet ist, oder man hört halt einfach ein paar Songs und denkt sich so, oh ja, finde ich ja interessant, wie die das gelöst haben. So ähnlich könnte ich das ja bei diesem Song ja auch lösen. Das habe ich ganz oft, dass ich dann denke, so, okay, also wow, Materia, wie geil hast du das geschrieben? So ein ähnliches Bild möchte ich auch gerne aufmachen. Also lasse ich mich halt inspirieren. Und klaue ja insgeheim ja halt auch. Also es ist schwierig und sagt dann so, es ist meins. Aber wie die Prinzen das schon gesagt haben, das ist alles nur geklaut.
Ja, guter Punkt.
Und deshalb nur zum Streaming-Anbieter, was ich halt sagen wollte, ist es doch viel geiler, wenn ich jetzt als Spotify jetzt ein Programm hätte, wo ich halt ähnlich wie bei ChatGPT eintragen kann, ich habe heute Bock auf Äpfel, ich habe Lust auf Adele, ich habe Lust auf ein schönes Metallica-Riff, bau mir mal was zusammen.
Ah, okay, verstehe. Dass es quasi dir dann zusammengemixt wird in dem Moment.
Den Soundtrack of our lives.
Ah, okay, das ist witzig.
Jetzt stell mal vor, du bist ein großer Tame Impala-Fan.
Ja.
Stimmt. Und wir mussten ja neulich noch einfach mal einen Tame Impala-Song hören, weil auf dem neuen Dungeons and Dragons-Film gibt es einen Tame Impala-Song, den wir jetzt beide so als naja empfunden haben.
Richtig.
Genau. Aber stell dir mal vor, du würdest jeden Tag einen guten Tame Impala-Song bekommen mit dem Themen, die dich halt auch selbst beschäftigen. Und am Anfang wird es natürlich scheiße sein, so, ne? Die künstliche Intelligenz, die muss ja auch erstmal lernen. Und dann machst du 5, 6, 7 Mal, gibst du halt an, wie der Song halt klingen muss. Und dann beim 7. Mal merkt sie ja langsam, ah, so müssen die Songs klingen, die Lasse Hemsing richtig gut findet. Dann machen wir das jetzt immer so. Und dann weiß halt die künstliche Intelligenz auch, jetzt will er nicht nur einen Tame Impala Song hören, sondern auch einen The National Song. Vielleicht sollten wir es so ähnlich machen wie bei Tame Impala und da schon mal andocken, wo wir ja schon mal gewesen sind. Und dann kriegst du auch noch einen neuen The National Song, der um Äpfel geht. Und es gefällt dir halt einfach. Die Frage ist halt da, würde dir das gefallen? Oder ja. kommt man so weit mit? Ich glaube.
Viele wären so ein Abers.
Ja.
Oder was wäre, wenn?
Was wäre, wenn?
Ich würde es witzig finden, einfach mal, um es auszuprobieren, so wie ich am Anfang auch witzig fand, Siri auszuprobieren. Also weil ich finde es komisch, irgendwie, oder Alexa auszuprobieren. Mach mal das Licht an. Ja, ich kann auch selber Licht anmachen.
Mach's doch selber.
Aber nichts davon, also weder Siri noch Alexa nutze ich, weil nichts davon hat mich überzeugt und abgeholt.
Ich kenne viele Leute, die Alexa nutzen.
Echt? Als was zum, hey Alexa, spiel mal Sad, Happy, nee, Sad und Happy ist doof. Irgendeine Playlist, Happy Autumn, Spring.
Ganz easy, Alexa leiser, Alexa lauter, ja. Alexa heller.
Ja.
Alexa macht die Heizung an.
Echt so diese Smart Home, also so richtig toll in diesem
Smart Home
Ding mit drin.
Ja.
Ja, bin ich ja gar nicht.
Nee, bist ja auch.
Ich weiß nicht dann, ob ich die Zielgruppe von KI bin, um ehrlich zu sein. Ich würde es witzig finden, um es auszuprobieren, genau wie bei diesen Sachen, um zu wissen, wie gut das funktioniert oder wie sehr es mich überzeugt und abholt. Aufmerksam zuhören würde ich nie. Also immer, wenn ich aufmerksam zuhöre, dann möchte ich auch genau wissen, was ich höre.
Mhm.
Wenn ich irgendwas wo laufen lasse, dann ist mir das meistens egal. Dann, ich bin auch inzwischen so ein Playlist-Hörer geworden in bestimmten Situationen, wenn ich irgendwie was aufräume, wenn ich koche. Wenn ich aber bewusst zuhöre, dann möchte ich genau wissen, was ich höre. Und dann ist es, glaube ich, keine künstliche Intelligenz, die ich da hören möchte.
Hast du das Gefühl, dass du mit dem steigenden Alter weniger bewusst zuhörst?
Ja.
Warum?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich wirklich nicht. Ich würde aber behaupten, dass ich früher bewusst dazu gehört habe. Ich kann nicht erklären, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, ob es eine Altersgeschichte ist oder ob es einfach der Zeit...
der Zeit geschuldet ist und der Möglichkeit.
Und der veränderten Musikrezeption, also so wie wir Musik wahrnehmen, so wie wir Musik hören, das ist ja ein Einfluss von außen, der uns so ein bisschen mitnimmt. Also ist ja nicht gesagt, so ich möchte, man könnte jetzt rein theoretisch die immer noch CDs hören. Es würde irgendwie funktionieren.
Was?
Was?
CDs. Ach so, ja, okay, alles klar.
Aber dadurch, dass wir jetzt alle anders Musik hören, ist ja ein Prozess, der von außen irgendwie mit herbeigeführt wurde, weil es einfach am einfachsten, am günstigsten und am bequemsten ist.
Mhm.
Und die Technologie irgendwie darauf ausgelegt ist. Ich glaube, damit hat sich das Hörverhalten vieler Menschen und auch mein Hörverhalten irgendwie mit verändert. Ich habe richtig, richtig lange an meinen großen Apple iPod...
Ja, ich weiß... Das will ich wissen.
iPod Classic.
Der iPod Classic.
Davon hatte ich, glaube ich, 3 Stück oder so, weil diverse kaputt gegangen sind. Ich habe da sehr, sehr lange dran festgehalten. Ich habe sehr, sehr lange meine iTunes-Library gepflegt und immer mir CDs aus Bücherhallen ausgeliehen und von Freunden besorgt oder. Und das immer gepflegt. Und über diesen iPod Classic habe ich viel bewusster Alben und Musik gehört. Und irgendwann war dieser Punkt da, wo meine Schwester meinte, hier, ich habe ein Familienabo Spotify.
Und die ganze Mühe war umsonst. Ja.
Weil bis dahin hatte Spotify auch immer noch diesen abschreckenden Faktor, dass ich es immer noch mit Werbung gehört habe, was nicht attraktiv ist. Deswegen bin ich da nie so richtig hin. Immer nur punktuell. Irgendwann hat sich das mit... ich glaube, der Knackpunkt war die Kopfhörerveränderung bei mir. Dass Handys einfach keinen vernünftigen Kopfhörereingang mehr haben oder hatten.
Ja.
Weil iPod Classic hatte das beispielsweise noch und dann sind meine Kopfhörer kaputt gegangen mit der kleinen Mini-Klinke. Und dann habe ich mir tatsächlich als nächstes Schritt Bluetooth-Kopfhörer gekauft, womit natürlich der iPod Classic nicht bedient werden kann, sondern nur das Handy. Und auf dem Handy pflegt man die Bibliothek nicht so wie auf dem iPod, sondern nutzt halt Spotify. Long story short. Das ist der technologische Prozess bei mir gewesen.
Der dafür gesorgt hat, dass ich Musik
jetzt wisst
nicht
ihr alles. Traurig, aber wahr.
Traurig, aber wahr. Wie nehmen Kids jetzt Musik wahr? Mit 15, 16, 17, als man selber gerade mal eine CD im Monat kaufen konnte, weil die da noch 46 Mark gekostet hat.
Ja.
So teuer war mal Musik.
Ja.
46 Mark. Umgerechnet.
Richtig.
20 Euro.
Also wenn ich mit Kids im Unterricht überlege, so, was wollt ihr jetzt nächstes spielen? Und ich mache ein paar Angebote, die nicht cool sind, weil die schon 2 Jahre alt sind, Entschuldigung.
Dann wischen sie sich zur linken Seite weg.
Dann gucken wir meistens gemeinsam, einfach auch, weil mich interessiert, ich frage auch meistens, bringt doch einfach mal so 5 Songs mit, die ihr jetzt in diesem Moment cool findet. Wir hören uns die gemeinsam an und wir versuchen das irgendwie umzusetzen. Ich habe einen 6-7-jährigen Jungen bei mir im Unterricht und wir spielen jetzt Udo Lindenberg und Apache. Ich weiß nicht mal, wie der Song heißt. Komet.
Ist übrigens der erfolgreichste.
Weil er den cool findet.
Ist auch der erfolgreichste Udo Lindenberg-Song, den er, ich glaube, die erste 1, die er gehabt
es war,
hat.
Echt?
Ja.
Die erste 1?
Er hatte noch niemals eine 1. Das ist die erste 1.
Auch nicht hier mit Jan Delay.
Nee.
Und auch mit Lüso? Cello?
Nee.
Oh Gott. Ja, den findet Emmy cool. Ich weiß nicht, wie er auf den gekommen ist, aber den spielen wir jetzt so.
Und, ja, weil Apache halt cool ist und die ganzen Kids. Wer ist der alte Mann denn da? So, aber manchmal, Apache ist cool.
Und sonst gucken wir bei Spotify auf Top 100 oder Viral Charts oder Hottest, Newest Songs, keine Ahnung, wie diese ganzen Playlists heißen. Da gucken wir dann durch ein bisschen. Dann ist die Hälfte davon Hip-Hop, wo ich meine, Hip-Hop ist halt super monoton. Das lass mal nicht auf Klavier machen. Lass mal irgendwas, wo ein bisschen was Melodiehaftes irgendwie mit drin ist. Es ist gar nicht so leicht, da vernünftige Songs zu finden.
Also die Kids Spaß machen
und
musikalisch auch
wertvoll
sind.
Und selbst dieser Udo Lindenberger Apache-Songs hat nur 3 Akkorde. Also das ist cool natürlich, weil dann ist er total schnell und leicht umsetzbar. Danke dafür. Aber da passiert nicht viel.
Aber was, wenn du so einen jungen Menschen, der jetzt gerade 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt ist, der Musik vollkommen anders wahrnimmt als wir in der Zeit, weil die ja auch jeden Tag dicht gebombt werden und weil die auf Musik, die können auf Musik zugreifen. Wenn ich halt drüber nachdenke, als ich so klein war, da hatte ich nicht das Geld, um mir einen Walkman zu kaufen. Ich hatte keinen Walkman, ich hatte auch keinen Discman. Die erste portable Art, Musik zu hören, war damals, glaube ich, ein MP3-Player und richtig dreckigen, billigen. Jeder von den Kids hat jetzt ein Handy, Spotify, Familienangebot, Familienpremium oder bei YouTube halt in schlechter Qualität halt hören, ist egal. Kannst du die ganze Zeit, kannst du es hören. Mit welchen Songs gehst du an diese Kids halt ran, um denen halt zu vermitteln, ey, Klavierspielen ist geil?
Manche kennen entweder aus dem Schulunterricht beispielsweise, da wird auch noch viel Klassik vermittelt, habe ich so immer das Gefühl. Also dann ist für Lise ist den meisten schon noch ein Begriff.
Aber es ist doch dieser einer dieser Songs, die man nicht mehr spielen darf.
Nee, das ist...
In öffentlichen Räumen. Das ist...
Sehr gut. Sowas funktioniert genauso wie diese Jan Thiersen-Geschichten und Ludovico Einaudi. Also die sind ja auch... Also die Playlist-Zahlen bei diesem ganzen Ambient und Neoklassik und stimmungsmachende Klaviermusik und sowas passen für ein Candlelight-Dinner oder zum Focus-Reading oder Focus-Studying. Die sind ja auch absurd hoch, die Zahlen da, also was da gestreamt wird. Von daher sind manchmal diese Begriffe und Komponisten, da sind die meisten schon ein Begriff oder sagt einem irgendwie was, vor allem die Bekannteren davon. Wenn irgendwas in Filmmusik verarbeitet wird, beispielsweise, wie halt das bei Enaudi oder Jan Thiersen oft der Fall ist, dann bleibt sowas schon hängen. Oder bei Netflix-Serien oder sowas. Können wir nicht dieses eine Lied aus Stranger Things spielen? Wie heißt das noch? Keine Ahnung. Und plötzlich spielst du so ein 80er
Running up that hill-Song
plötzlich Emmy mit. Ja, weil es Emmy plötzlich angesagt ist. Also sowas kann ja auch passieren. Mhm. Manchmal kommen auch tatsächlich, also es gibt auch immer noch Input von Eltern. Also so wie bei uns das der Fall war, so man hört halt irgendwie die Musik der Eltern zu Hause mit, ist das jetzt halt auch noch so. Und da schimmert auch noch ab und zu was durch. Also das sind so die gängigsten Modelle, sage ich mal. Entweder man kennt was oder es ist gerade angesagt oder irgendwie die Eltern. Und dann sind auch ein paar schöne Klaviersachen mit dabei.
Ja gut.
Ja gut.
Zukunft. Vergangenheit. Und die, na Gott, was für ein beschissener Übergang. Zukunft, Vergangenheit, Präsenz.
Der Weltall.
Unendliche Weiden voller Musik. Ein Mann versucht alles zu verändern.
So sieht das ja aus am Montagabend. Ich hätte noch ein Glas Wein gehabt, damit dann aber wäre es noch
gefühlsduseliger geworden.
Ja, sehr. Ich hoffe, das ist jetzt schon so erträglich gewesen, oder?
Ich weiß nicht. Es gibt Menschen, die haben mich mehr gelangweilt.
Ich bin das erste Mal in einem Podcast nicht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.
Was mit einem Podcast?
Ja.
Man redet halt einfach. Du kannst im Prinzip die komplette Schuld auf mich abwälzen. Weil wenn ich es nicht richtig mache, stelle ich keine guten Fragen. Wenn ich keine guten Fragen stelle, kommen wir nicht in so einen geschützten Raum. Kannst du nicht so viel erzählen und die Leute denken nicht so, okay, ach so, so ist das damals. Man kann auch nochmal Musiker werden.
Ja.
Und ich denke halt irgendwie, so.
Ist halt, glaube ich, übrigens, entschuldige, jetzt kriege ich da...
Nö, musst du nicht. Genau so funktioniert Podcast.
Ist halt, jetzt habe ich es verstanden.
Grätsch da rein. Hab eine eigene Meinung.
Ist, glaube ich, tatsächlich heutzutage Musiker werden, also jetzt machen wir wieder den ganz großen Bogen zum Anfang zurück sozusagen, wie wir angefangen haben. Noch hat sich ja genauso verändert, also wie das Musikhören quasi. Ich habe letztens einen sehr empfehlenswerten Podcast von Questlove, dem Drummer der Roots. Questlove Supreme heißt der Podcast, der hat unfassbar krasse Gäste da, weil halt alle irgendwie ab und zu mal in New York sind oder sowas. Egal. Und ich habe mir das mit Bruce Springsteen angehört und er auch auf die Frage so, okay, er ist einer der letzten Dinosaurier, so wurde er wirklich da genannt, wie er das so sieht, dass die Kids heute mit 14, 15 zu Hause in ihrem Kinderzimmer sitzen, eine Lego-Figur auf dem Schreibtisch und irgendwie einen Hit bauen am Laptop, der eine Woche später 100 Millionen Klicks hat, weil das funktioniert plötzlich, dass da irgend so ein Beat funkt. Und das halt komplett anders ist als damals, so dass Bruce Springsteen halt wirklich buckeln war und die Ochsentouren rauf und runter gespielt hat mit Coverbands und, bis er sich irgendwie mal einen Namen gemacht hat und irgendwie eigene Songs und so weiter und so fort. Und er meinte, er findet das total cool. Also er hatte da überhaupt kein Problem mit, zumindest sagt er das im Podcast. Und das ist natürlich ein spannender Punkt, weil die meisten haben eh einen Computer oder irgendwie ein Gerät zu Hause, brauchst maximal eine kostenlose DAW, die du dir runterladen kannst.
Du meinst ein Programm, mit dem man aufnehmen kann.
Genau, ein Programm, eine DAW. Holst dir vielleicht noch irgendwie auf dem Flohmarkt ein günstiges MIDI-Keyboard und kannst anfangen zu basteln. So, das sind natürlich schon noch, du brauchst ein bisschen Finanzkraft dahinter, um dir das vielleicht ein bisschen leisten zu können, aber du brauchst dir nicht für 700 Euro eine Gitarre kaufen oder ein Klavier oder ein Keyboard oder so.
Oder holst dir dann für 250 Euro das Studio für einen Tag plus nochmal 150 Euro.
Ja, genau. Du brauchst keine Personalkosten. So. Das heißt, du kannst zu Hause wirklich sitzen und an deinem Computer einen Beat basteln, der funktioniert, den du verkaufen kannst, oder du produzierst selber 10 Songs. Vielleicht ein bisschen Ahnung von Harmonielehre haben, aber selbst das kannst du dir über YouTube-Tutorials reinziehen. Das bisschen, was man da braucht. Siehe drei Akkorde bei Apache. Aber das ist ja ein total krasser Wandel, der da stattgefunden hat. Der übrigens irgendwie so im Unterrichtswesen auch kaum abgedeckt wird. Also so Musikschulen werden echt weiterhin klassische Musikinstrumente unterrichtet und gar nicht der Umgang so richtig mit moderner Technologie, habe ich immer so das Gefühl. Weil das meiste, was die da machen, ist dann wirklich selbstlernend, autodidaktisch, sich in so ein Programm reinfuchsen. Welchen Kompressor benutze ich jetzt irgendwie am besten oder welches Delay funktioniert für meine, was muss ich da einstellen oder sowas. Aber das ist die Art und Weise, wie heute Kinder und Jugendliche ja genauso Musik produzieren können, wie das früher halt noch nicht möglich war. Und das mit einer gewissen Professionalität ja sogar fast schon.
Musste ich gerade an dieses Zitat denken, jeder kann singen.
Jeder kann singen.
Jeder kann singen.
Man braucht nur das passende Plugin dafür. Auch dann kann ich auch singen, wenn man Autotune oder diverses hat. Ja. Dann schiebt man sich das so ein bisschen zurecht.
Es gibt schöne Sachen, und zwar, was du gerade gesagt hast, jede Person, egal aus welchem Dunstkreis sie kommt, hat die Möglichkeit, Musik zu machen.
Es ist günstiger geworden und zugänglicher.
Genau,
also es ist ja halt sonst weniger akademisch.
Sonst
also
ein Privileg gewesen, halt, ja, einfach total. Für die Rich Kids.
Kann sich denn sonst heutzutage noch irgendwie Klavierunterricht für ein, zwei, drei Kinder leisten?
Wer hat denn noch die Möglichkeit, unten bei sich im Keller bei den Eltern so eine komplett ausgestattete Band halt am Start zu haben? Schlagzeug, Gesangsanlage, Gitarrenverstärker, der ganze Bums. Stadtkapital. Ich habe früher angefangen, um dieses Stadtkapital zu haben, Pizza zu fahren. Ich war Pizzafahrer. Wir wollten eine Band machen. Und
es gab noch keine E-Bikes, ne?
Ja, ich war auf dem Dorf. Das wären ziemlich weite Strecken gewesen. Da bist du ja teilweise 15 Kilometer gefahren, um die Pizza noch richtig zu... Also,
echt jetzt?
Ja. Also das war so ein Pizza 2000. Die beste amerikanische Pizza.
Fiesta.
Nee, nicht im Fiesta. Im bronzefarbenen Opel Vectra. Diverse Tempolimits überschritten.
Aber man weiß ja, wo sie stehen.
Ja. Man weiß immer, wo sie stehen. Komm, ich will dich halt auch hier entlassen. Was haben wir denn jetzt gelernt? Jeder kann singen.
Jeder kann singen.
Studiert etwas, was euch. Studiert euch einfach.
Mit Zukunftsperspektive, ganz wichtig.
Richtig.
Nicht aus den Augen verlieren.
Nicht aus den Augen verlieren. Auch sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Also auch immer ziemlich viel Mental Health betreiben.
Und ich nehme ein Jobangebot. Nee, ich kann auf etwas hinweisen. Und zwar, wenn heute Donnerstag ist, kommt morgen noch eine Single von mir raus.
Ja, perfekt.
Am Freitag.
Wie heißt sie denn?
Echolot. Continued in Klammern. Ich habe letztes Jahr schon ein Projekt gehabt, das hieß Echolot und einen Song dazu und das ist noch ein kleines Schnipselchen daraus. Ein
okay.
Kleines zusätzliches Schmankerl. Deswegen Continued. Gehört irgendwie dazu, weil in dem Projekt aufgenommen, an diesem Wochenende, als wir da waren, fühlt sich wie so eine Erweiterung des vorherigen Songs an. Jetzt am Freitag.
Im Lass Plattenladen. Er
haben Nein, hm? Spaß. Beruhigt euch, Spotify.
Lasse Hemsing, wie heißt denn der Kanal?
Hemsing,
einfach.
Mein Nachname. Hemsing.
Neoklassik.
Neoklassik.
So von einem neoklassischen Hemsing. Gentleman.
Genau. So.
Wenn du möchtest, kannst du einen Song auf unsere Playlist draufpacken. Und zwar heißt diese Playlist Astra Colada Nacht Asyl. Gibt es auf Spotify und hat immer diverse Hits von bis.
Udo Lindenberg und Apache.
Der ist leider schon drauf. Ja. Den habe ich heimlich runtergenommen, weil ich den so scheiße gefunden habe. Das darf Daniel aber nicht wissen. Es gibt so manche Songs, die unsere Gäste oder ich oder manchmal auch Daniel sich wünschen, die finde ich halt für eine Playlist dann halt immer für 2-3 Wochen mal ganz witzig.
Ja.
Aber wenn Menschen dieser Playlist dann folgen, dann muss dann jetzt nicht unbedingt halt irgendwie ein Backstreet Boys Song drauf.
Ist die neue, weil von National meint es. Habt ihr von den National, habt ihr da die 2 neue Singles, haben die raus? Die Tropic Morning News.
Von The National?
Ja.
Kann ich raufpacken?
Finde ich cool.
Hast du noch eins?
Gute Frage. Ich muss die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, ich habe die ganze Zeit Shakira im Kopf, aber ich glaube, der passt auch nicht so gut. Das ist auch so ein Song da wieder. Irgendwas von Shakira. Nein, einer reicht.
Das ist ein Guilty Pleasure ever von mir.
Shakira?
Ja.
Und Sean Paul.
Shakira und Sean Paul zusammen, haben die zusammen einen Song gehabt?
Vielleicht, das bestimmt. Die können sich ja nicht verpasst haben zu dieser Zeit eigentlich, ne?
Ob die
ich hatte mal ein CD,
ich dachte,
wirklich ein Album von Sean Paul.
Ich dachte, du hattest mal was mit Shakira.
Nein, das hätte ich dir schon früher erzählt, Hauke. Ja, gut. Nicht erst im Podcast.
Du glaubst es nicht. Siehst du?
Ich habe die beste Geschichte, ich habe sie jetzt aufgespart.
Aha, der Shakira-Altar. Ja, genau. Das ist eine Geschichte, die sich ständig wiederholen wird. Okay, alles klar, ich packe dir von Shakira Whenever, Wherever. Wie heißt denn der? Ja,
den habe ich mir auch mal als Single als CD tatsächlich gekauft.
Und das ist auch wirklich ein Guilty Pleasure, weil sie so toll singt. Und so
fantastisch, ja, damit kann ich gut leben.
Cool. Das ist so ein Song, der nach 2 Wochen wieder...
Da ist Panflöte drin, ne? Da wird am Anfang gepanflötet.
Ehrlich?
Ja.
Das geht auch nur bei ganz wenigen Songs, die große Welthits geworden sind.
Mir fällt auch spontan kein anderer ein, um ehrlich
zu sein. Ich dachte, gibt es ja nicht die Panflöten-Version von U96?
Panflöte muss ich direkt an Torfrock denken.
Darf ich jetzt auch was wünschen? Es gibt eine Band, die heißt Sleep Token. Die machen irgendwie eine Mischung aus Imagine Dragons, Deftones und James Blake. Also eine ganz Arty-Farty-Mischung. Harte Meshuggah-Riffs und trotzdem irgendwie eine sanfte Melancholie. Und da wünsche ich mir einen Song, der heißt War.
Was man im Podcast stimmt, das sagt, das stimmt auch, ne?
Was man im Podcast sagt, das stimmt immer. Ja. Aber nur eine Woche, bis der nächste Podcast erscheint.
Sehr gut. Und man wieder alles revidieren muss.
Würde ich aber sagen, wir hören uns nächste Woche mit dem wundervollen Daniel Hüttmann. Wir bedanken uns ganz lieb bei Lasse Hemsing. Sagt mal alle lieb Danke.
Ich danke euch fürs Zuhören.
Siehst du, also. Dann, jeder kann singen.
Jeder kann. Auch du und du und du.
Tschüss.
Tschüss.